Deutschlandfunk. Deutschland heute.
Mit Peter Sawicki. Schönen guten Tag. Hamburg will vorangehen, zumindest was das Thema Digitalisierung und moderne Jobs angeht. Die Stadt schließt sich einem innovativen Städtebündnis an und profitieren sollen davon innovative digitale Werkstätten. Wir schildern gleich ein Beispiel dazu. In Mecklenburg-Vorpommern fährt die Opposition schwere Geschütze gegen die Landesregierung auf. Sie wirft ihr einen Missbrauch von zusätzlich bereitgestellten Fördergeldern vor. Und nach den neuen Entwicklungen im Mordfall Walter Lübcke in dieser Woche sprechen wir mit einem Berliner Politiker der Linken und seine Erfahrungen mit Rechtsextremismus in seinem Bezirk in Neukölln. Nun ist es in dieser Woche endgültig klar geworden, der ermordete CDU-Politiker Walter Lübcke wurde Opfer eines politisch motivierten Attentats, und zwar von ganz rechts außen. Mittlerweile warnt auch der Verfassungsschutz vor der steigenden Gefahr durch Neonazis und Rechtsextremisten. Im Berliner Bezirk Neukölln ist diese Gefahr schon länger allgegenwärtig. Ferhat Kocak ist dort Kommunalpolitiker für die Linke und vor etwa 1,5 Jahren wurde sein Auto angezündet, mutmaßlich von Rechtsextremen. Darüber können wir mit Ferhat Kocak sprechen. Er ist jetzt am Telefon. Ich grüße Sie. Schönen guten Tag.
Guten Tag, Herr Sawicki.
Sind deutsche Ermittlungsbehörden auf dem rechten Auge blind?
Das ist genau die Frage, die wir uns in Neukölln auch stellen. In der Nacht vom Januar auf Februar 2018 wurde mein Auto angezündet, direkt am Haus meiner Eltern. Das Feuer ist auf das Haus übergegangen und nur mit viel Glück sind wir mit dem Leben davongekommen. Erschütternd war eigentlich, dass der Verfassungsschutz die beiden mutmaßlichen Täter schon länger, seit über einem Jahr, mit beobachtet und abgehört hat und eigentlich auch wussten, dass ich im Visier dieser beiden Täter war. Aber ich wurde nicht gewarnt.
Lassen Sie uns dann über Ihren Fall gleich nochmal genauer sprechen. Aber jetzt, wenn wir mal kurz zurückblicken auf diese Woche, die neuen Ermittlungserkenntnisse im Fall Walter Lübcke und dann die Aussagen von Thomas Haldawang, dem Verfassungsschutzpräsidenten, Innenminister Horst Seehofer, die vor der Gefahr von rechts jetzt stärker warnen. Findet da ein Umdenken jetzt statt auf Bundesebene?
Ich hoffe es. Ich hoffe, dass jetzt insbesondere auch die CDU da umlenkt und stärker gegen rechts vorgeht. Die Frage von vorher, ich glaube, dass wir in den Sicherheitsbehörden ein großes Problem mit rechten Strukturen haben und da auch hoffentlich alle demokratischen Parteien gemeinsam Hand in Hand dagegen auch vorgehen.
Dann blicken wir nochmal auf das, was Sie gerade geschildert haben. Wie haben Sie persönlich diese Nacht, dieses Attentat erlebt, diesen Anschlag auf das Auto?
Es ist immer noch sehr beängstigend. Im Prinzip, die Angst begleitet mich die ganze Zeit über und mein Tag wird eigentlich dieser Angst untergeordnet. In dieser Nacht ist ein Stück weit Vertrauen mit sozusagen verbrannt. Und zwar nicht nur Vertrauen in die Demokratie, weil das war ein Anschlag auf unsere Demokratie, sondern auch ein Stück weit Vertrauen in die Sicherheitsbehörden. Denn zu wissen, dass ich beobachtet werde und mich nicht zu warnen, damit ich mich schützen kann, das ist ein fataler Fehler und undenkbar für jemanden, der vor allem auch noch in der Politik aktiv ist. Da hätte man rechtzeitig eigentlich eine Warnung aussprechen müssen.
Wie lange, beziehungsweise was gab es vorher für Anzeichen, dass sowas hätte passieren können?
In Neukölln, der rechte Terror in Neukölln ist schon seit 8 Jahren unaufgeklärt im Prinzip aktiv. Trotz der Tatsache, dass man weiß, welche Akteure da agieren, sagt die Politik, dass sie machtlos ist, sagen die Sicherheitsbehörden, dass sie machtlos sind. Und das ist ein Stück weit Staatsversagen. Und dagegen müssen wir halt jetzt vor allem, wo es wirklich auch viel spitzer zugeht, es gibt den Mord an Lübcke, aber auch die NSU-Fälle, aus denen hätten wir ja schon längst lernen müssen. Jetzt müssen wir eigentlich Hand in Hand viel stärker dagegen agieren.
Ja, wie sah Ihr Alltag aus bis dahin, bis zu diesem Anschlag auf das Auto?
Ich empfand Neukölln als ein Stück weit, also der Süden Neuköllns ist meine Heimat, also ist mein Zuhause. Und ich habe mich da sicher gefühlt, wohl gefühlt. Jetzt mittlerweile ist das so, dass ich...
Aber haben Sie Drohungen erhalten bis dahin?
Nein, gar nicht. Es kam aus dem... Nichts will ich nicht sagen, weil es wurden ja bis dahin auch andere Aktivistinnen und auch Menschen, die sich für Vielfalt und für ein friedliches Zusammenleben einsetzen, angegriffen. Deshalb war diese Gefahr immer bewusst, aber dass es mich treffen könnte, hätte ich trotzdem nicht gedacht. Es kam aus dem Nichts im Prinzip.
Und wie ist sonst der Alltag in Neukölln, was das angeht?
Der Alltag in Neukölln ist seitdem schwierig. Wir versuchen halt, die Betroffenen versuchen sich zu organisieren. Wir haben jetzt eine Petition gestartet, rechter Terror in Berlin, Untersuchungsausschuss jetzt, den jeder unterschreiben kann, damit wir genug Unterschriften haben, um da den Druck auch auf die Politik mit aufzubauen. Aber es ist natürlich schwierig für alle Betroffene. Wir haben, je mehr Fälle aufgedeckt werden, das fing halt mit den Morddrohungen auf die Rechtsanwältin in Hessen an, dann jetzt der Mordfall von Herrn Lübcke, das weckt bei uns viel mehr Ängste, dass es schlimmer werden kann und dass es aggressiver vorgeht. Und da fordern wir von der Politik jetzt endlich mal zu handeln.
Wie ist der Ermittlungsstand in Ihrem Fall derzeit?
Der steht. Also es wurde jetzt nichts, also viele Ermittlungen laufen ja ins Leere. Bei mir läuft er noch weiter, aber so richtig Bewegung ist da nicht drin. Das ist auch der Grund, warum wir sagen, wir brauchen jetzt Druck, zivilgesellschaftlichen Druck auf die Politik, damit die Politik reagiert. Und das hören Sie jetzt von einem Kommunalpolitiker. Also es ist wichtig, dass wir die Straßen mobilisieren, damit auf die Politik Druck ausgeübt wird. Weil es ist ja auch.
Aber das heißt, es gibt keine Tatverdächtigen bislang, die im Visier sind?
Doch, klar. Zwei Tatverdächtige und diese Tatverdächtigen sind eigentlich in allen Anschlägen seit 8 Jahren die mutmaßlichen Tatverdächtigen.
Und vielleicht abschließend noch, haben Sie das Gefühl, dass in Berlin die Sicherheitsbehörden bislang dazu lax umgegangen sind mit dem Thema?
Ich glaube, dass es in Berlin innerhalb der Sicherheitsbehörden sehr viele Schwierigkeiten gibt und dass die Politik da agieren muss. Ja, ich bin der Meinung, dass die Sicherheitsbehörden in Berlin auch auf dem rechten Auge blind sind.
Bei uns heute in Deutschlandfunk der Neuköllner Berliner Kommunalpolitiker der Linken, Ferhat Kocak. Danke, dass Sie Zeit für uns gefunden haben.
Vielen Dank.
Die Förderung strukturschwacher Regionen ist ein gängiges Thema, vor allem in den dünn besiedelten Bundesländern. Dazu gehört auch Mecklenburg-Vorpommern. Dort hat die Landesregierung von SPD und CDU vergangenes Jahr einen Strategiefonds auf den Weg gebracht. Immerhin ist der mit etwa 50 Millionen Euro ganz gut gefüllt, verteilt das Ganze auf 2 Jahre. Das eine oder andere Projekt wurde mit diesem Geld bereits gefördert. Für die Opposition ist das aber reine Klientelpolitik. Und so ist der Strategiefonds jetzt sogar vor dem Landesverfassungsgericht gelandet. Silke Hasselmann berichtet.
Zu Gast im mecklenburgischen Plau am See im Burgmuseum für Handwerk und Technik, das Dieter Erke mit aufgebaut hat. In der 2. Etage, wo der Besucher die Geschichte vom Laufrad zum Fahrrad in Mecklenburg nachvollziehen kann, zeigt der Rentner stolz auf ein neu angeschafftes Gefährt. Es beweise, dass Mecklenburgs Großherzöge dem Fortschritt keineswegs hinterherhinkten.
Dieses Fahrrad hier, 1818 entwickelt in Mecklenburg hier, ist jetzt nachgebaut und durch den Strategiefonds gefördert worden. Und andere Teile auch. Wir haben immer darüber geklagt, dass wir wertvolle Teile nicht in eine Vitrine hineintun können. Und deshalb sind diese beiden großen Vitrinen jetzt geliefert worden. Und ein Lieferumfang Fahrrad-Vitrinen zusammen macht 7.000 Euro und das ist für uns eine ganz tolle Unterstützung.
Zu verdanken sind diese 7.000 Euro dem CDU-Wahlkreisabgeordneten Wolfgang Waldmüller, der noch weitere Wünsche aus seinem Wahlkreis auf der Projektliste des Strategiefonds unterbringen konnte. Dieser Fonds wurde Anfang vorigen Jahres eingerichtet und mit Haushaltsüberschüssen gefüllt. Für das Doppelhaushaltsjahr 2018-19 stehen 51 Millionen Euro bereit. Ein Teil kann in die Bereiche ländliche Gestaltungsräume, Schulbau und Kofinanzierungshilfe für Kommunen fließen. Die andere Hälfte steckt in dem besonders beliebten Topf Globalvolumen.
In diesem Globalvolumen schauen wir, wo wir landesweite Projekte haben, die einen besonders Leuchtturmcharakter haben,
sagt Thomas Krüger, Chef der SPD-Landtagsfraktion. Aus dem Globalvolumentopf kamen die 7.000 Euro für das Plauer Burgmuseum ebenso wie die 750.000 Euro für Veranstaltungstechnik der privaten Festspiele Mecklenburg-Vorpommern. Hier fanden unter anderem auch die Anträge Gehör, 1.000 Euro für ein kindgerechtes Leitsystem im Slawendorf Neustrelitz bereitzustellen, ein Eine-Welt-Promotoren-Programm mit insgesamt 235.000 Euro weiterzufinanzieren, dem Landesjugendring 40.000 Euro für seinen Wettbewerb Jugend hackt MV zu übereignen und ein Projekt aus Thomas Krügers Wahlkreis mit einer 250.000 Euro zu unterstützen.
Wenn Sie sich angucken, wir haben große Schwierigkeiten bei Kleingartenanlagen. Da gibt es diese Kleingartenhäuschen und die stehen leer und können nicht zurückgebaut werden, alleine von den Vereinen. Da helfen wir beispielsweise durch die Asbestsanierung. Na, leuchtturmhaft ist vor allem, dass wir dadurch Entwicklung ermöglichen. Sie könnten beispielsweise dort einen Spielplatz anlegen für Kinder oder, ja, ich sag mal, andere Freizeitgestaltungsmöglichkeiten.
Doch die Oppositionsfraktionen glauben zu wissen, worum es beim Strategiefonds MV wirklich geht. Um einen Selbstbedienungsladen für die Regierungsparteien.
Jeder nimmt sich hier ein bisschen was raus. Das Parlament ist nicht mehr Herr des Verfahrens, sondern wird auf die Zuschauerbühne verbannt. Das ist für uns wirklich undemokratisch,
sagt etwa linke Fraktionschefin Simone Oldenburg. Sie ist die Vorsitzende der Landtagsfraktion Die Linke, die Verfassungsklage eingereicht hat. Darin wird moniert, dass es keine nachvollziehbaren Vergabekriterien für den Strategiefonds gibt, dafür aber eine Art Schattenhaushalt, denn die Verteilung des Geldes gehe am Haushaltsgesetzgeber vorbei.
Haushaltsgesetzgeber ist das Parlament, aber über den Strategiefonds entscheiden nur die SPD- und CDU-Fraktionen, also nur die Regierung. Und somit wird dem gesamten Parlament die Möglichkeit des Handelns genommen. Also es ist nur strategisch günstig für Vereine und Verbände, die in der Nähe von einem SPD- oder CDU-Abgeordneten zu Hause sind. Die können mit dem Geld glücklich sein, aber wir wollen, dass alle eine Möglichkeit haben, Geld zu beantragen.
Die Beteiligung des Parlaments sei gewährleistet, entgegnet SPD-Fraktionschef Thomas Krüger. Die Liste mit den geförderten Projekten werde schließlich im Finanzausschuss beschlossen, wo freilich SPD und CDU nun mal die Mehrheit hätten.
Kontrolliert werden wir vom Landesrechnungshof. Ich bin mir sehr sicher, dass der Landesrechnungshof auch der Berechnung dieser Projekte sich anguckt. Und jeden, der meint, dass da ein Schatten drauf liegt, den kann ich nur raten, mal mit einer Lampe ganz doll in den Landeshaushalt zu gucken. Da gibt es nämlich einen Wirtschaftsplan zum Strategiefonds, da kann man all die Dinge nachlesen.
Aus Mecklenburg-Vorpommern ein Bericht von Silke Hasselmann. Über die Zukunft der Arbeit wird nicht nur in Deutschland immer wieder diskutiert, wobei Fachleute für Digitalisierung bemängeln, dass das hierzulande viel zu selten gemacht wird und dass die Bundesrepublik deutlich hinter den digitalen Entwicklungen hinterherhinkt. Die Hansestadt Hamburg möchte da jetzt ein Zeichen setzen. Sie tritt einem weltweiten sogenannten Fab City Netzwerk bei. Städten also, die im Bereich Innovation zusammenarbeiten. Profitieren sollen davon zum Beispiel Fab Labs, eine Art digitale Werkstätten, die besonders im Stadtteil St. Pauli für moderne Arbeitsplätze sorgen sollen. Axel Schröder hat sich ein solches Fab Lab für uns angesehen.
In der alten Werkhalle in der Lerchenstraße am Rande des Schanzenviertels tüftelt ein halbes Dutzend Männer und Frauen an ihren Projekten. An den Wänden hängen die jedermann bekannten Werkzeuge fein säuberlich an der Wand. Hämmer, Schraubendreher, alle erdenklichen Sägen, Akkuschrauber, Zollstock und Winkel. Viel Raum nimmt eine Tischkreissäge ein und ganz hinten surrt ein vollautomatischer Lasercutter. Den nutzt gerade Francis. Die junge Frau begutachtet gerade eine von rund 400 hauchdünnen, exakt ausgeschnittenen, tellergroßen Scheiben aus dunklem Furnierholz. Die sollen später wie die Blätter einer Pflanze zusammengefügt werden.
Ja, also es wird eine Installation für eine Videoinstallation für eine Bühne oder eine Lichtvideoinstallation. Und es wird sich komplett über die Bühne, so soll so ein bisschen wachsen, organisch. Und wird dann da hochranken, sich unter eine Säule ranken und Und dann sieht das hoffentlich ein bisschen schön aus nachher. Mal gucken.
Neben Francis sitzt Kevin vor seinem aufgeklappten Laptop, konstruiert ein Modellbauhaus, dessen Wände gleich aus dem Computer an den Lasercutter geschickt werden.
Dann lege ich meine Holzplatten in den Lasercutter hinein und der schneidet die Umrisse des Hauses aus. Und wenn ich was gravieren möchte, zum Beispiel ein Fenster, das ich darstellen möchte, oder Steinstrukturen, die graviert mir der Lasercutter dann.
Die Begeisterung für die Hightech-Maschinen, für den Lasercutter, die 5D-Drucker und die vielen anderen Geräte sieht man auch Nils Böing, einem der Mitbegründer des Fab Labs auf St. Pauli, an. Er ist Journalist mit einem Faible für moderne Technik und Stadtentwicklungspolitik.
Fab Labs sind durchaus auch Orte, zunehmend Orte des Reparierens. Also wir wollen ja zum Beispiel mit einem Repair-Café in Altona mal ab August ein bisschen zusammenarbeiten, weil die solche Möglichkeiten bisher gar nicht haben. Also da steckt noch enorm viel Potenzial drin, weil was alles weggeschmissen wird, ist echt krass. Und manchmal ist es im Prinzip zu reparieren, aber es gibt halt die Ersatzteile nicht. Und es gibt auch keine Möglichkeit, die mit klassischen Methoden herzustellen. Ne? Aber im 3D-Drucker oder im Lasercutter würde es gehen.
Nils Böing führt durch die Werkstatträume, zeigt einen hier entstandenen Tischkicker, ausgestattet mit Kameras an allen Ecken, die das ganze Spiel aufzeichnen und auf Knopfdruck auch Zeitlupenfilme der Torschüsse zeigen können. Ein typisches Nerd-Projekt. Entstanden sind aber auch schon Steuerungsmodule für Solaranlagen, selbstgebaute Handys oder Elektroroller. Alles in Eigeninitiative der FabLab-Nutzerinnen und Nutzer, die das Projekt mit einem monatlichen Mitgliedsbeitrag erst möglich machen, erzählt Böing auf dem zerschlissenen Sofa im Aufenthaltsraum.
Also den Verein haben wir 2011 gegründet. Die Idee an sich ist aber tatsächlich 1998 am MIT, also Massachusetts Institute of Technology, in Cambridge in den USA entstanden. Und da hatte ein Professor die Idee für einen Kurs, so eine Werkstatt mit diesen Maschinen zusammenzustellen, weil das einfach sonst nicht in Reichweite von den Leuten war. Und dieser Kurs war halt so erfolgreich, der war auch total überrannt, auch von Künstlern und Designern, dass er das dann weitergeführt hat und dass er daraus eigentlich diese Idee gemacht hat, Mensch, solche Werkstätten könnte man auch außerhalb der Unis machen.
Den ersten 3D-Drucker bauten Nils Böing und sein Freund noch selbst zusammen. Und durch die sogenannte Open-Hardware-Bewegung, das ist die Vision, könnten die Menschen am Ende ihre eigenen Maschinen bauen, die dann wiederum die Produkte herstellen, die gerade gebraucht werden. Dass sich nun auch die Freie und Hansestadt Hamburg der Global Fab City Initiative angeschlossen hat und das Netzwerk der freien Werkstätten aktiv fördern will, bestärkt auch Nils Böing. Schon heute würde das Fab Lab auf St. Pauli eng mit denen an der Helmut Schmidt und der Technischen Universität zusammenarbeiten. Böing beschreibt seine Vision der Fab Labs so.
Da geht es natürlich auch um Nachhaltigkeit, ja? Also lokal produzieren, aber wirklich ganz neu gedacht. Aber auch im Sinne vielleicht von sozialer Nachhaltigkeit, nämlich dieses gemeinsam Produzieren. Ja, also wenn wir jetzt hier gerade durchs Küchenfenster in die Halle gucken, da sitzen jetzt irgendwie 6 Leute. Manchmal sind es auch 10. Die machen auch Sachen zusammen. Da werkelt nicht nur jeder vor sich hin. Also man kann auch Fragen stellen. Hast du eine Idee? Ich komme hier nicht weiter. Das ist eine völlig andere Art, Dinge herzustellen. Vielleicht auch eine Keimzelle von einer anderen Wirtschaftsform. Das können wir jetzt natürlich alles nicht absehen. Ich würde es mir wünschen.
Denn die bisherige Wirtschaftsweise, sagt Nils Böing, führe, siehe Klimawandel, Umweltverschmutzung und Ausbeutung, in eine Sackgasse.
Ein Bericht war das aus Hamburg von unserem Landeskorrespondenten Axel Schröder über Förderung von innovativen Werkstätten, digitalen Werkstätten in der Hansestadt.